Ich finde, das ist ein super Anfang, weil sich wahrscheinlich am Anfang nicht die Kinder, sondern eher die Eltern, aber auf jeden Fall mit Börse, mit Geldanlage, mit Finanzen beschäftigen. Fakt ist, es müssen mehr Frauen in Vollzeit arbeiten. Es müssen mehr Frauen auch sich die besser bezahlten Berufe aussuchen. Also es profitieren ganz klar die, die in den kommenden Jahren, nämlich bis 2031 in Rente gehen. Und es verlieren ganz klar die Jüngeren.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner Comdirect.
Hallo und herzlich willkommen im Schwungmasse-Podcast der Initiative Finanzheldinnen. Ich bin Alicia und habe heute Finanzjournalistin Jessica Schwarzer mal wieder vor dem Mikrofon. Hallo, liebe Jessica.
Hallo.
Wir werden uns heute mit den Themen aus dem Koalitionsvertrag beschäftigen. Wir haben eine neue Regierung und insbesondere die geplanten Steuer- und Einkommensänderungen interessieren uns. Wir beleuchten die geplanten Reformen zur Rente, darunter das garantierte Rentenniveau, die Ausweitung der Mütterrente und die Einführung der Frühstartrente, aber auch noch einiges mehr. Also, wir haben ein bisschen was vor. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, schauen wir auf die Themen Einkommen und Steuer. Die Einkommensteuer soll für untere und mittlere Einkommen in etwa 2 Jahren gesenkt werden. Was bedeutet das konkret? Wer wird davon profitieren und wie macht sich das auf unserem Konto bemerkbar?
Wie bei so vielen Punkten in diesem Koalitionsvertrag, nichts Genaues weiß man nicht. Und vieles steht unter dem Finanzierungsvorbehalt. Also wir müssen es uns auch leisten können als Staat, als Land. Die Regierung muss es irgendwie finanziert bekommen. Aber es soll eben diese Einkommensteuerermäßigung geben. Einkommenssteuersenkung muss ja richtigerweise heißen, untere und mittlere Einkommen. Das würde heißen, dass die mehr im Portemonnaie hätten, wie viel auch immer. Wir wissen es eben wirklich noch nicht. Es gibt aber andere Sachen, die sehr fix im Koalitionsvertrag stehen. Da steht zum Beispiel drin, dass die Pendlerpauschale jetzt ab dem ersten Kilometer bei 28 Cent liegt. Das wissen wir schon konkret. Alles andere ist noch sehr vage formuliert und wie gesagt immer unter diesem Finanzierungsvorbehalt.
Okay, also da müssen wir uns noch etwas gedulden. Dann wird geschrieben, die Überstundenzuschläge sollen für Vollzeitbeschäftigte umgehend steuerfrei werden und der Mindestlohn soll 2026 auf 15 Euro, aktuell liegt er ja bei 12,82 Euro, angehoben werden. Wie schätzt du diese Maßnahmen ein?
Also steuerfreie Überstundenzuschläge sind natürlich super, das merkt man sofort im Portemonnaie, es sei denn, man hat, wie ich es zum Beispiel früher als festangestellte Journalistin hatte, sowieso schon im Arbeitsvertrag stehen, dass Überstunden mit abgegolten sind mit dem Gehalt. Das haben leider viele in ihren Verträgen stehen, aber bei allen, wo es anders ist, die eben ihre Überstunden sich auszahlen lassen können, die würden das mit dann steuerfrei haben, je nachdem, was man für einen Steuersatz hat, wie viel man verdient, kann sich das eben auch wirklich richtig lohnen. Das ist, ja, würde ich sagen, zu begrüßen. Und wenn man überlegt, dass wir ja auch einen Fachkräftemangel haben und an vielen Stellen einfach auch Personal fehlt, kann man da vielleicht auch so ein bisschen die Lücke schließen, indem der ein oder andere vielleicht mal die ein oder andere Stunde länger arbeitet, weil es sich denn eben jetzt auch wirklich lohnt. Der Mindestlohn ist wieder so eine Sache, das steht zwar drin im Koalitionsvertrag, aber es gibt eine Mindestlohnkommission, die das am Ende entscheidet. Das entscheidet nicht die Bundesregierung. Da gibt es eine Geschäftsordnung, die sich auch vor ein paar Monaten neu gegeben haben. Und die schauen eben auf so Dinge wie Inflation etc. pp. Oder wie sich überhaupt so die Löhne entwickelt haben. Mal schauen, was da kommt. Es gibt von Experten die ein oder andere Berechnung. Es könnte zu diesen 15 Euro kommen. Vielleicht wären es aber auch nur 13 oder 14, was die Kommission vorschlägt. Also auch da, wir müssen leider abwarten.
Und wie schätzt du das ein?
Also man muss ganz ehrlich sagen, bei dem Mindestlohn, da gab es ja immer schon so Diskussionen. Es gibt natürlich viele Branchen, gerade so Dienstleistung, Gastronomie, vielleicht auch Friseur und so weiter, die da echt drunter ächzen, wenn die so extrem höhere Löhne zahlen müssen. Und die müssen das am Ende an ihre Kunden weitergeben. Und das könnte natürlich dann die Inflation wieder befeuern. Wir wissen alle, wie teuer Essen gehen mittlerweile ist. Auch wenn da jetzt die Mehrwertsteuer auf 7% gesenkt werden soll. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Aber es gibt schon Branchen, die das echt übel belastet. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ja, wie man immer so schön sagt, Arbeit muss sich lohnen und man muss auch für seine Arbeit entlohnt werden und zwar gerecht. Aber manche Branchen machen dann ganz schön Spagat.
Wie könnte sich das speziell auf Frauen auswirken, die ja oft in Berufen mit niedrigeren Einkommen und in Teilzeit arbeiten?
Also ich habe da jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass vor allem Frauen von den steigenden Mindestlöhnen auch profitieren. Klar, sie verdienen dann einfach mehr und wenn wir uns jetzt eben auch so steuern, wenn die gesenkt werden für die kleineren und mittleren Einkünfte, würden sie auch wieder profitieren. Aber es bleibt bei der Teilzeitfalle, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist einfach in Anführungsstrichen ein Problem, wenn man in Teilzeit arbeitet. Es ist ein Problem hinten raus, also erstmal Vermögensaufbau, man kann sich sowieso schon mal im Leben nicht so viel leisten und hinten raus auch mit der Rente. Da kann man sich nicht mehr so sehr auf den Staat verlassen. Also vielleicht muss die eine oder andere da auch noch mal ein bisschen nachdenken, umdenken, vielleicht doch in Vollzeit gehen.
Jetzt soll aber ja auch mit dem neuen Koalitionsvertrag kommen, dass Arbeitgeber steuerlich begünstigte Prämien zahlen können, um Teilzeitkräfte zu motivieren, auf Vollzeit aufzustocken. Das könnte aber ja dann eine Maßnahme sein, die sich konkret auf die Teilzeitquote von Frauen auswirkt, oder?
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wenn ich eine Prämie einmalig oder meinetwegen auch mehrmals kriege, nee, ich glaube, das sind nicht die Gründe, warum Frauen in Teilzeit arbeiten. Es ist häufig, dass man sich um die Kinder kümmern muss, dass man keine Kinderbetreuung hat, dass man sich vielleicht um pflegebedürftige Angehörige kümmert, dass man einfach bewusst dieses, wie wir sagen immer so schön, konservative, konventionelle Familienbild wählt. Die Frau bleibt zu Hause oder zumindest teilweise und der Mann geht arbeiten. Ich glaube, dass solche Prämien vielleicht den ein oder anderen ein bisschen motivieren, aber das wird nicht der Gamechanger sein. Das glaube ich nicht.
Wir haben da zwei Podcast-Folgen schon mal zu gemacht. Die verlinke ich in den Shownotes. Das wäre jetzt hier ein bisschen ausschweifend, denn wir wollen ja wieder zurück zu den steuerlichen Reformen. Mhm. Wie könnte all das die finanzielle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern langfristig verringern? Wir haben ja immer noch ein Gender Pay Gap von aktuell 16%.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Maßnahmen da nicht wirklich was dran ändern. Ja, klar, wenn der Mindestlohn, wenn da wirklich die Frauen eher von profitieren als die Männer, ist das sicherlich ein kleines Schnäpschen, aber auch nicht sehr viel mehr. Fakt ist, es müssen mehr Frauen in Vollzeit arbeiten. Es müssen mehr Frauen auch sich die besser bezahlten Berufe aussuchen. Das ist ja auch ein Thema, dass Frauen häufig in diesen Care-Berufen sind. Wir brauchen Menschen, die diese Care-Berufe machen, um Gottes Willen. Aber es ist eben einfach ja auch ein Thema. Und ich glaube, da muss so ein gesamtes Umdenken her und vor allen Dingen muss eine bessere Kinderbetreuung her, eine sehr viel bessere Kinderbetreuung, damit man überhaupt als Frau, meinetwegen auch als Ehepaar, die Möglichkeit hat, wirklich zu entscheiden, okay, wir können beide in Vollzeit arbeiten, wir können auch beide Karriere machen, weil unsere Kinder sind gut versorgt. Und so ist es ja eben in Deutschland in den wenigsten Fällen. Also ich glaube, das ist nicht der große Wurf, um das Gender Pay Gap zu schließen. Leider nicht.
Neben dem Gender Pay Gap gibt es ja auch einen Gender Pension Gap, wie wir wissen. Also Frauen bekommen weniger Rente als Männer aus den verschiedensten Gründen und auch da soll gedreht werden. Im Koalitionsvertrag wird versprochen, dass das Rentenniveau von 48% bis 2031 garantiert bleibt. Aber auch hier die Finanzierung ist noch unklar, wer profitiert und wer verliert.
Also es profitieren ganz klar die, die in den kommenden Jahren, nämlich bis 2031 in Rente gehen und es verlieren ganz klar die Jüngeren. Erstmal, was meint denn diese 48%? Das heißt, wenn ich 45 Jahre lang eingezahlt habe, Klammer auf, das haben die wenigsten Frauen, Klammer zu, kann ich eben abschlagsfrei in Rente gehen. Was heißt abschlagsfrei? Ich kriege, und das sind wir wieder in 48%, 48% zum aktuellen Durchschnittsverdienst aller Versicherten. Das ist nicht mein Gehalt, es ist das aller Durchschnittsversicherten. So. Und wer einige ältere Leute in seinem Familienkreis oder Freundeskreis hat, weiß, wie bitter diese Rentenbescheide dann sind. Wir kriegen sie ja auch. Du bist deutlich jünger als ich. Ich bin jetzt 50 geworden. Ich habe ja auch lange festangestellt gearbeitet. Keine 45 Jahre, bei weitem nicht. Ich sehe ja, was ich eingezahlt habe und was mir da an Prognose hinten rauskommt. Das ist wirklich übel. Und diese 48% sind eben nur bis 2031 garantiert. Es profitieren die Älteren, die bis dahin in Rente gehen. Was danach kommt, wissen wir nicht. das ist schon alles bitter. Auch da fehlt mir ein bisschen der große Wurf.
Okay, also nochmal ganz konkret gesprochen, welche Relevanz hat denn wirklich das Rentenniveau jetzt für uns Frauen vor allem?
Es hat schon so ein Stück weit, wenn man lange gearbeitet hat, eine Relevanz. Aber Fakt ist einfach, Frauen kriegen deutlich weniger Rente als Männer. Und dieses Gender Pension Gap, was du angesprochen hast, ist bei der gesetzlichen, glaube ich, etwas über 30%, wenn man alles zusammenfasst. Also auch noch, was habe ich privat vorgesorgt etc. pp. Oder betrieblich, ist es sogar noch schlimmer, weil Frauen eben weniger verdienen, bauen sie weniger Vermögen auf, sorgen weniger privat fürs Alter vor. Es ist wirklich gruselig. Das Einzige, ja gut, was für Frauen vielleicht noch was bringt, kommst du sicher gleich auch noch zu, wäre die Mütterrente, aber auch das Tropfen auf den heißen Stein.
Jetzt gab es ja mal einen Ansatz zur Aktienrente, wie es von der Ampelregierung diskutiert wurde. Das ist jetzt nicht mehr im Gespräch, oder?
Also steht zumindest nicht im Koalitionsvertrag. Aus dieser Aktienrente wurde ja damals, das war ja so ein bisschen dieses, FDP hatte das angeregt, das schwedische oder ja nordeuropäische Modell, dass man einen Staatsfonds gründet, der anlegt und wir eigentlich als Anleger, als Sparer darin investieren. Das ist ja dann nochmal geändert worden in ein Generationenkapital. Da hätte dann der Staat Schulden finanziert, in diesen Fonds investiert und so nach ungefähr 10 Jahren war der Plan, dass dann die Erträge aus diesem Fonds unsere Rentenkassen stützen. Da werden ja Milliarden im Moment Jahr für Jahr zur Stützung aus dem Staatshaushalt genommen und das war halt die Hoffnung, dass man es über Kapitalerträge macht. Also davon auch keine Rede mehr, aber es steht im Koalitionsvertrag, dass es eine Kommission geben soll, die Vorschläge zur Stabilisierung unserer Rentenkassen erarbeiten soll, die ein, wie es so schön heißt, finanziell tragfähiges Konzept erarbeiten soll. Vielleicht ist das wieder eine Aktienrente, vielleicht holen sie das Generationenkapital, was ja mit dem Rentenpaket 2 nicht mehr durch den Bundestag gekommen ist bei der Ampelkoalition, nochmal aus der Schublade. Es wäre auch nicht der große Wurf gewesen, aber es wäre immerhin ein Anfang in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, die wir dringend brauchen, weil es sind immer weniger Beitragszahler, die für immer mehr Menschen die Rente finanzieren. Wir haben ja diesen Generationenvertrag, also das, was wir beide also ich jetzt nicht mehr, aber was du einzahlst, ist ja quasi für die jetzigen Rentner und nicht für dich. So, ja. Also das ist ein spannendes Thema. Ich bin mal gespannt, was von dieser Kommission dann kommt. Und ich hoffe, es kommt schnell, weil wir verlieren einfach viel zu viel Zeit.
Okay, also das zum Thema Stützung und vor allem Umlageverfahren. Es gibt aber auch das Gerücht um ein Altersvorsorgedepot. Mhm. Was ist da dran?
Das war eine im Prinzip staatlich geförderte Variante, wie wir mit Fonds und ETFs fürs Alter vorsorgen können. Das war noch nicht als Gesetzesentwurf, soweit war es nicht gekommen. Es war noch kein Referentenentwurf, es war aber schon relativ konkret. Da gibt es Gerüchte in der Branche, dass da wieder drüber gesprochen werden dürfte. Ich hoffe es sehr, weil das wäre quasi fast schon so eine Art, nicht ganz wie eine Aktienrente, aber ich könnte halt, weißt du, wie du heute vermögenswirksame Leistungen mit einem Steuerbonus, wenn du wenig Verdienst bekommst, hättest du dann die Möglichkeit, eben wirklich in ein ETF-Depot zu investieren und das wäre auch steuerbegünstigt. Und das wäre mal wirklich ein großer Wurf und wäre wirklich wichtig und richtig, finde ich.
Das wäre aber ja Teil der dritten Säule, also der privaten Vorsorge und hat dann nichts mehr mit der gesetzlichen Säule zu tun.
Werbung. Self-Care bedeutet für uns mehr als Yoga und gesunde Ernährung, sondern auch für deine finanzielle Zukunft zu sorgen. Darum gibt es News in der Finanzheldinnenwelt. Unsere Finanzheldinnen-App ist da. Hast du dich schon mal gefragt, ob du heute bereits ausreichend für deinen Ruhestand vorsorgst? Mit unserer App findest du in wenigen Minuten heraus, wie groß deine Rentenlücke ist und erhältst passende Tools, um sie zu schließen. Also los geht's! Den Link findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Okay, jetzt soll aber ja trotzdem ein bisschen was für den Kapitalmarkt passieren. Und zwar soll es eine Frühstartrente geben. Der Staat möchte ab 2026 SchülerInnen von 6 bis 18 Jahren monatlich 10 Euro in ein Depot zahlen. Auszahlungen können aber dann erst bei Renteneintritt erfolgen. Wie sieht hier das Konstrukt genau aus?
Das ist im Prinzip dann was, was der Staat für uns tut. Und ich kann mir dann aus einem kleinen Auswahl eben schauen, was ich möchte, welchen ETF oder Fonds, was auch immer. Ich finde, das ist ein super Anfang, weil sich wahrscheinlich am Anfang nicht die Kinder, sondern eher die Eltern, aber auf jeden Fall mit Börse, mit Geldanlage, mit Finanzen beschäftigen. Das finde ich total wichtig. Nun sind 10 Euro im Monat, 120 Euro im Jahr, das Ganze für 12 Jahre. Das ist jetzt natürlich nicht eine gigantische Summe, aber wenn man es viele, viele Jahre eben bis Renteneintritt investiert lässt, bei durchschnittlichen Aktienrenditen von 6-8% pro Jahr, durchschnittlich. Wir haben auch schlechte Jahre und sensationell gute Jahre. Das ist der Durchschnitt. Da wird dann schon ein bisschen was draus. Und ich glaube, es ist einfach ein gutes Zeichen, dass man mal die Aktie oder eben Fonds und ETFs so ein bisschen pusht, so ein bisschen ins Schaufenster stellt, weil das gibt in Deutschland so viele Vorurteile. Die Börse ist ein Casino, Aktien sind gefährlich, man verliert sowieso nur Geld. Das ist alles Unsinn, aber es ist tief in vielen Köpfen verankert. Und ich glaube, wenn der Staat sagt, wir investieren für dich in so eine Frühstartrente und da sind eben Aktien auch dabei, nimmt das vielleicht vielen auch so ein bisschen die Scheu? Sie fangen mal mit geschenktem Geld an. Ich habe ja immer gehofft, dass die Deutschen das mit den vermögenswirksamen Leistungen tun, aber die wenigsten rufen dieses Geschenk vom Arbeitgeber ja ab, was ja auch völlig irrsinnig ist. Also ich hoffe, dass dieses Konstrukt da so ein bisschen einen Push macht, auch in Richtung unserer deutschen Aktienkultur.
Also zusammengefasst, das ist vielleicht für die einzelne Person jetzt kein großes Vermögen, was dadurch aufgebaut wird, aber das Thema Kapitalmarkt, Geldanlage an der Börse kommt in die Familien und somit kann ja dann auch den Kindern möglichst früh der Vermögensaufbau irgendwie beigebracht werden, oder?
So ist das und das finde ich richtig gut und sehr wichtig.
Ein weiterer Punkt, und wir haben es am Anfang schon mal kurz anklingen lassen, ist die Ausweitung der Mütterrente. Mütter und Väter könnten künftig unabhängig vom Geburtsjahr ihrer Kinder 3 Rentenpunkte angerechnet bekommen. Die Gleichstellung aller Mütter ist gut, aber wie viel Rente mehr macht das dann am Ende wirklich aus?
Ja, das ist auch eher marginal, wenn man ganz ehrlich ist. Ein Rentenpunkt entspricht 40,79 Euro. Das kann man dann mal 3 nehmen, ist man so bei knapp 122, 123 Euro mehr im Monat. Das mag für viele viel Geld sein, die Mini-Renten kriegen. Also das will ich jetzt überhaupt nicht despektierlich sagen, aber es ist jetzt nicht der große Wurf, der uns aus der Altersarmut rettet, wenn man sowieso kaum verdient hat, Teilzeit, viele Lücken im Lebenslauf hat. Ich finde, das müsste andere und bessere Anreize geben. Es ist ein Leib- und Magenprojekt der CSU, ein extrem konservatives Projekt. Ich gönne es jeder Mutter und jedem Vater, die diese Rentenpunkte on top bekommen. Ich glaube, uns allen, vor allen Dingen in der Zukunft, wäre besser gedient mit einer besseren Kinderbetreuung, mit besseren Möglichkeiten, mehr zu arbeiten, mehr vorzusorgen, mehr Vermögen aufzubauen als damit.
Was bedeuten diese Maßnahmen für die Säule der gesetzlichen Rente, jetzt vor allem im Rahmen unserer Altersvorsorge?
Es wird teurer. Also die Rentenkasse wird noch stärker belastet. Das ist so. Sie kriegt jetzt schon 1 Milliarden Zuschüsse, den genauen Betrag habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist gigantisch. Es werden wahrscheinlich weitere Zuschüsse aus dem Staatshaushalt nötig sein. Im Koalitionsvertrag steht irgendwo die Formulierung, dass die Einkommenssteuersenkung, Mutterrente und so weiter aus Steuern bezahlt werden sollen. Gleichzeitig wollen sie aber die Steuern ja nicht erhöhen. Also ich bin mal gespannt, wie sich das so hinruckelt und was da alles noch an Ideen kommt. Aber man muss sich den Sozialstaat, den wir haben, der sehr groß ist, auch leisten können. Wir haben jetzt schon mit Einkommensteuer und Sozialabgaben sind wir ja extrem belastet als Arbeitnehmer und oder als Arbeitende, auch als Selbstständige, stärker als viele, viele andere Länder auf der Welt. Es muss halt irgendwo das Geld auch herkommen, was man dann in Anführungsstrichen verteilt, was man auszahlt. Ich bin mal gespannt, wie das durchgerechnet wird am Ende.
Kommen auch Änderungen auf Selbstständige zu? Jetzt haben wir ja primär über Arbeitnehmende im Angestelltenverhältnis gesprochen.
Also ich habe so das ein oder andere angedeutet gelesen, aber so richtig konkret, ehrlich gesagt, weiß nicht, ob dir was einfällt, so richtig konkret habe ich nichts gesehen. Es gab immer mal die Diskussion, ob Selbstständige auch in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen müssen. Aber ansonsten, ich glaube, erstmal nicht.
Okay. Jetzt soll die Aktivrente für RentnerInnen geplant werden. Was ist das für ein Begriff und was haben RentnerInnen hier zu tun?
Ja, dahinter steckt, was ich super finde, ein steuerfreies Gehalt von bis zu 2000 Euro im Monat für freiwilliges Weiterarbeiten. Und ich kenne viele, die 60 plus sind, die topfit sind, die gar nicht aufhören wollen zu arbeiten. Und das ist natürlich ein tolles Modell für die. Es gibt natürlich auch viele, die einfach einen körperlich extrem anstrengenden Job hatten, haben, wo es einfach nicht weitergeht. Aber anyway, die wollen können. Und das ist dann eben ein freiwilliges Weiterarbeiten und steuerfreies Gehalt. Finde ich super. Ist vielleicht auch super für die Frauen, die die Kinder jetzt nicht mehr zu Hause sitzen haben und betreuen müssen und vielleicht dann im Alter noch weiterarbeiten, weil sie eben so wenig in die Rentenkasse eingezahlt haben, dass sie ihre Rente im Prinzip aufbessern müssen. Und ich finde, das ist eine ganz nette Idee und auch vielleicht hilft's gegen den Fachkräftemangel, ich denke sogar ganz sicher. Also da kann man schon sagen, nette Idee, gerne.
Ist das nicht aber auch ein Zeichen dafür, dass die gesetzliche Rente allein ja nicht reicht, um sich im Alter sein Leben weiter zu finanzieren?
Ja, vielleicht kann man auch sagen, es ist ein bisschen ein Offenbarungseid, ja, dass wir auch gesehen haben, verdammt, unser System funktioniert nicht mehr und man muss fast was dazu verdienen. Und um das zu tun zu wollen, muss es sich lohnen und da ist steuerfrei ein schöner Anreiz, ja, kann auch gut sein. Und ich glaube, dass da alle was von haben, aber wie gesagt, man muss es können und wollen und vor allen Dingen können ist dann bei je nach Beruf eben auch ein Thema, ne?
Ja. Und nach Gesundheitszustand natürlich.
Genau,
auch.
Das hängt ja dann im Zweifel zusammen. Ne? Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, im Hoch- und Tiefbau gearbeitet habe und 40 Jahre auf der Baustelle geschuftet hat, möchte ich das vielleicht mit 75 nicht auch noch tun. Also, ja.
Gucken wir nochmal auf die Finanzierung. Jetzt gerade sowas wie die Frühstartrente klingt ja erstmal attraktiv, aber im zweiten Gedanken fragt man sich, wie soll das finanziert werden?
Ja, das ist ja bei diesem ganzen Koalitionsvertrag immer wieder dieser Satz unter Finanzierungsvorbehalt. Es ist einiges geplant, es sind ein paar gute Ansätze dabei, nicht der ganz große Wurf, aber irgendwo muss die Kohle, um es mal platt zu sagen, eben auch herkommen. Ich bin da sehr gespannt, wie da hin und her gerechnet wird, wo da vielleicht ein bisschen Budget auch hin und her geschoben wird. Wir wissen, es soll ein gigantisches Investitionsprogramm ja auch geben, also extrem hohe Neuverschuldung. Mal schauen, wenn das jetzt alles konkreter wird, wo das Geld dann wirklich herkommt. Ich bin da sehr gespannt. Sehr konkret ist es eben immer noch nicht.
Okay, dann machen wir dazu nochmal eine Update-Folge, sobald es
unbedingt
die konkreten Maßnahmen gibt. Aber zusammengefasst, Jessica, möchte ich von dir wissen, was bedeuten all diese Reformen und Anpassungen oder nennen wir es eher mal Pläne aktuell?
Plänchen.
Pläne für unser Geld und vor allem für unsere finanzielle Absicherung im Alter.
Also wie vorhin schon mehrfach gesagt, mir fehlt der große Wurf und die ganz große Idee. Aber das ist natürlich auch immer dem geschuldet, dass da mehrere Koalitionspartner am Tisch sitzen. In dem Fall zum Glück nur zwei. Das andere Experiment hatten wir ja nun gerade. Aber es ist ja eben so, dass die SPD die kleinen und mittleren Einkünfte vor allem entlasten will, die CDU alle und dann vielleicht auch eher noch ein bisschen die Unternehmen. Und man sieht halt schon in diesem Koalitionsvertrag, dass da Kompromisse drin sind, ja. Das geht auch mit dem Mindestlohn und bei anderen Themen ja noch viel mehr als jetzt hier. Es sind viele Ansätze da. Es gibt jede Menge Expertenkommissionen, die demnächst tagen sollen, eben auch für unsere Rente und so weiter. Ich hoffe, dass da gute Maßnahmen kommen. Abschließend beurteilen kann man es am Ende noch nicht, aber es sind die richtigen Themen angesprochen. So viel kann man auf jeden Fall sagen und die Probleme erkannt. Das ist aber nicht erst in dieser Regierung so. Nur wäre jetzt mal schön, wenn mal die Lösungsansätze auch auf die Straße kommen würden und nicht wieder wie bei der letzten Regierung im Ampelaus dann untergehen. Ne? Das war halt ein bisschen schade. Also ich hoffe, dass dann so eine Rentenkommission vielleicht sagt, okay, die Aktienrente / Generationenkapital, das versuchen wir nochmal. Und das Altersvorsorgedepot sowieso. Und klar muss man dann schauen, wo das Geld herkommt. Aber ganz ehrlich, Millionen Menschen in Altersarmut, die dann zum Sozialamt gehen müssen, das ist auch teuer. Das muss man vielleicht dann auch mal gegenrechnen, ne? Dass es vielleicht besser ist, wenn das Rentensystem auf soliden Füßen steht, als dass es uns in 30 oder 40 Jahren endgültig auf die Füße kippt. Also, ja. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber ein bisschen mehr hätte es sein dürfen.
Ja, okay, aber gelöst bekommen wir wahrscheinlich auch nicht alle Themen in den nächsten 4 Jahren. Also bleiben wir selbst aktiv. Alle, die hier zuhören, machen das ja wahrscheinlich auch, sich um ihr eigenes Geld kümmern, genau, die eigene Vorsorge planen und damit die dritte Säule froh aufstocken.
Genau so ist es. Das ist eigentlich der große Tipp. Also ich würde mich da nicht drauf verlassen wollen, was da kommt oder nicht kommt und wie schnell es vor allen Dingen wirkt. Also auf jeden Fall privat vorsorgen bitte, so viel und so gut wie es geht. Mit ETF-Sparplänen bleibt man noch dazu flexibel, da kann man auch in ein paar Jahren mal was rausnehmen, weil man Immobilie anschafft oder sonstiges, ist nicht so festgetackert, also macht so viel wie geht nebenher.
Gut, dann haben wir hier eine schöne Update-Folge zu allem, was gerade in unserer Regierung neu passiert und wir hören es uns, sobald es dann noch ein bisschen konkreter wird.
Das machen wir. Ich freue mich. Danke dir.
Danke dir.